So, Siegfried Zeitz aus Graz. Und ich möchte heute über 1. Korinther 1, 4 bis 9 sprechen und am Anfang beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass uns groß wird, was dir groß ist und klein wird, was dir klein ist, damit unser Leben immer mehr zu deiner Ehre dient. Amen.
Amen.
Wenn wir ehrlich sind, ist es nicht unser Problem oft, dass wir, wenn wir Menschen treffen, immer zuerst das Negative sehen. Wir sind so oft fokussiert, immer erst mal das Negative festzustellen. Was an dem nicht passt, was an der nicht passt, wie die sich gibt, wie der redet. Und kommen wir in eine Gruppe, eine Gemeinschaft von Menschen, also vielleicht bin ich bloß so gestrickt, ich sehe immer ganz schnell das, was nicht passt. Das Negative. Und die Gefahr ist, dass man beim Negativen stehen bleibt und selbst immer negativer wird in seiner Einstellung. Ich möchte einige Verse lesen aus diesem ersten Korintherbrief. Dieser Abschnitt ist mir sehr, sehr wertvoll geworden, schon vor vielen Jahren. Ich erzähle gleich, warum. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Ich war von 1975 bis 1980 am theologischen Seminar unserer Mission. Und da ist immer so, am Ende der ersten Klasse wird man zu einem Jugendkreis oder Jungschar oder sowas eingeteilt, die man dann für 2 Jahre begleitet. Und am Ende der zweiten Klasse muss man dann alle 2 Wochen in einer Gemeinde predigen, um so mal das Gelernte umzusetzen. Also zu meiner Zeit war das Praktische sehr wichtig. Die theoretische Grundlage, naja, da hat es manchmal ein bisschen gefehlt. Und man hat mich eingeteilt, ich hatte kein Auto, in eine Jugendgruppe, die fast am weitesten entfernt war von allen anderen. Die anderen hatten oft, die konnten zu Fuß sogar hingehen und ich musste über 20 Kilometer fahren und jede Woche um ein Auto betteln. Das Zweite, als ich zu dieser Jugendgruppe kam, dachte ich, mich trifft der Schlag. Die trafen sich einem Abbruchshaus. Also das war zum Abbruch vorgesehen, aber weil es noch nicht abgebrochen war, hat die Jugendgruppe das so benutzen dürfen. Das war von der Gemeinde. Das hat nicht so toll gerochen da drin. Da standen so alte Sofas und Couch und Stühle. Und da hingen so die Jugendlichen so richtig drin. Immer so pärchenweise. Und das waren höchstens Teenager. Und dann stellt sich mir einer vor, ein Bürschchen, ich weiß nicht, ob er schon 18 war oder 17, sagt, ich bin der Gruppenleiter hier. Da. Boah! So ein Sauhaufen! Und da soll ich 2 Jahre hin. Also Herr, eigentlich hätte ich doch was Besseres verdient, oder? Und auf dem Heimweg dann hat Gott zu mir geredet. Irgendwie. Herr, hast deinen Beruf aufgegeben, um in die Mission zu gehen. Das sind die Leute, die das Evangelium brauchen. Es geht nicht um dich, sondern es geht um die Menschen, für die du eine Aufgabe hast. Und ich habe gesagt, okay, so für mich, ich gehe dahin und ich mache das. Und das ist eine Verbindung gewachsen zu diesen jungen Leuten, die mich heute noch erstaunt. Ich weiß gar nicht, wenn es 4 oder 5 aus dieser Gruppe, die dann später auf eine Bibelschule in eine theologische Ausbildung gegangen sind. Und Ein ganz großer Teil von ihnen sind ganz solide Familienväter und Mütter, die in ihrem Beruf Leistung bringen, was man, wenn man sie damals gesehen hat, nie gedacht hätte. Aber das ist das Geheimnis. Wenn Gott im Leben von Menschen wirkt, dann wird was draus. Wir sehen immer die Voraussetzungen, na, da kann nichts draus werden. Gott sieht die Voraussetzungen, aber was er draus machen kann. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das immer wieder für uns lernen. Zu sehen, was Gott machen kann. Nicht zuerst, was wir an Negativem sehen. Ich bin froh, dass er mich damals korrigiert hat und eine Lektion gelernt hat, gelehrt hat, die ich immer noch am Lernen bin. Ich will nicht sagen, dass ich sie schon endgültig gelernt habe. Paulus hätte, als er diesen Brief begonnen hat, zuallererst mal mit dem Negativen beginnen können. Und was gab es da nicht alles? Da gab es Spaltungen, Meinungsverschiedenheiten. Die haben sich gezofft, wie das in modernem Deutsch heißt. Dann gab es die Überbewertung vom Verstand. Ja, die haben studiert und die anderen haben ja keine Ahnung, also griechische Philosophie. Dann einfach Leute, die völlig unreif waren. Es gab Überheblichkeit. Es gab sogar Rechtsstreitigkeiten in dieser Gemeinde, wo zwei aus der Gemeinde vor Gericht gegangen sind und vor Gericht über ihre Sachen gestritten haben. Dann gab es massive Unzucht, dass einer mit seiner Stiefmutter zusammengelebt hat, also seinem Vater die Frau unvorstellbar ausgespannt hat. Dann gab es Leute, die haben am Götzenopfer im Tempel teilgenommen. Das ist ja kein Problem als Christ. Kann alles. Und. Wahrscheinlich hätten wir in solcher Situation gesagt, so ein Sauladen, da kann man nur mit dem Brechflegel reinhauen. Und ihr wollt Christen sein, geht doch lieber dahin, wo ihr herkommt. Mit solchen Scheinheiligen, die fromm am Sonntag sind und die Woche über die Sau rauslassen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Hätte Paulus sagen können. Was habe ich vorhin gelesen? Also passt doch überhaupt nicht zusammen, oder? Später spricht er schon von dem Sauladen und was da alles schief läuft. Aber am Anfang sagt er was ganz anderes. Und das ist etwas Tolles, was wir von Paulus lernen können. Er sieht den Reichtum auch in dieser Gemeinde und dankt für diese Gemeinde stellvertretend. Und damit beginnt er seinen Brief. Er zeigt, was die Gemeinde erhält. Er weist hin auf die Fundamente, die eine Gemeinde trägt. Also, was macht eine Gemeinde wertvoll? Worauf kann sie sich gründen? Und wessen kann sie eine Gemeinde rühmen? Und wer Lust hat, dann habe ich das als Thema aufgeschlüsselt mit jeweils Unterfragen. Der kann das jetzt dann mitschreiben oder für sich dann zu Hause vertiefen. Die Reichtümer einer Gemeinde. Was macht eine Gemeinde wertvoll? Worauf kann sich eine Gemeinde gründen? Wessen kann sich eine Gemeinde rühmen? Und was trägt eine Gemeinde? Was trägt uns letztlich? Das Erste, was Paulus hier in diesem Text sagt, haben wir gerade gehört. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Das Erste, was eine Gemeinde wertvoll macht, was eine Gemeinde reich macht, was uns einzelne Christen reich macht, die Gnade Gottes. Das ist der größte Reichtum. Dass Gott mir seine Gnade zuwendet. Was heißt das? Dass Gott, das ist so ein Begriff, dass Gott selbst uns annahm. Dass Gott uns einzelne Glieder einer Gemeinde herausrettete aus Schmutz und Elend, aus der Sklaverei der Sünde, vom Götzendienst befreite und uns in eine Gemeinschaft zusammenfügte. Und wie tat er das? Er schenkt uns die Gnade in Christus Jesus. Das heißt, und das fasziniert mich immer wieder und jedes Jahr an Weihnachten neu. In Jesus wurde Gott Mensch und reicht der Menschheit die Hand. Ich arbeite jetzt sehr viel mit Flüchtlingen Hat viele Gespräche. Jeden Freitag haben wir internationales Begegnungscafé im Schönaugürtel. Da kommen 30, 40 Leute und wir sprechen über den Glauben. Und das sind alles, fast alles Leute aus dem islamischen Hintergrund. Und das letzte, gerade am letzten Freitag hatte ich ein langes Gespräch mit einem gebildeten Afghanen, was nicht sehr häufig ist. Viele davon sind Analphabeten oder haben gerade 2, 3 Jahre Volksschulausbildung. Der sich sehr viel mit islamischer Religion, Philosophie, da redet eine halbe Stunde über irgendwelche Führer aus dem Islam und wie das zusammengekommen ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, aber bei euch ist doch von Anfang an Krieg. Ja, das stimmt. Wir haben immer Krieg gehabt. Sagt, und Jesus hat Frieden verkündigt. Ja, aber im Christentum gab es doch auch. Und dann habe ich gesagt, in den ersten 300 Jahren hatte das Christentum keine Macht. Keine Dome, keine Kirche, keine Armeen. Und da hat sich das Christentum am schnellsten ausgebreitet. Weil diese Botschaft, dass Gott Mensch wurde und der Menschheit die Hand reicht, die Menschen fasziniert hat. Und als man begonnen hat, Politik und Religion zu verknüpfen, ist der Kladderadatsch losgegangen. Was wir im Islam immer hatten, Religion und Politik verknüpfen. In Jesus Christus wurde Gott Mensch und reicht der Menschheit die Hand. Dem größten Nichtsnutz, genauso wie dem vorbildlichsten Bürger. Der billigsten Dirne, genauso wie der ehrbarsten Dame. Dem intellektuellsten Akademiker, genauso wie dem Schüler, der am schwersten begreift. Es sollte ja immer noch solche geben, ne? Die schwer begreifen. Die Lehrer wissen das besser. Er schenkt seinen Reichtum durch Jesus Christus an Lehre und Erkenntnis. Und durch die Zuwendung zu Jesus Christus im Glauben wird ein Leben reich. Die Tore werden aufgetan, der Knoten platzt. Gnade ist die größte Gabe des Christentums an die Menschheit. Wenn wir die verschiedenen Religionen und Philosophien vergleichen, die diese Welt prägen, es gibt in keiner einzigen Religion und in keiner Philosophie Gnade. Ist euch das schon mal aufgefallen? Du musst. Und vielleicht wirst du. Gnade ist, Gott reicht dem Menschen die Hand von sich aus. Und der Mensch braucht nur einschlagen. Das gibt es in keiner Religion dieser Welt. Und dann spricht man mit jungen Steirern und die sagen, lass mir in Ruhe mit dem Schaß. Christentum ist Schaß, ist vergessen, ist nichts. Oder wie ist das bei euren Schulkameraden? Sind die begeistert, wenn ihr vom Glauben sprecht? Ja? Wir haben vergessen, welchen Reichtum die christliche Botschaft in diese Welt gebracht hat. Ich war im September für 4,5 Wochen im Süden Brasiliens. Übrigens, da ist auch jeden Tag sind Venezuelaner über die Grenze gekommen und haben um Essen gebettelt, vor Hunger. Als ich vor 35 Jahren in England war, zum Studium, waren Venezuelaner da und haben mitstudiert. Die konnten sich ein Studium in England leisten. Das war der reichste Staat Südamerikas. Was Korruption und Misswirtschaft der Politik bewirken, kann man da vor Augen sehen. Okay, kommen wir zurück, die Gnade Gottes. Wo ein Mensch diese Gnade Gottes ergreift, versteht, annimmt, da platzt der Knoten. Entschuldigung. Und ich möchte ein Beispiel davon erzählen. Wir hatten einen Nachbarn, wo ich aufgewachsen bin, in einem kleinen Dorf in Nordbaden, südlich von Heidelberg. Und mein Nachbar, der war sogar weitläufig mit mir verwandt, das war ein, wie wir früher gesagt haben, ein typischer Bauernstoffel. Der ist immer mit Gummistiefeln, die mit Kuhdreck voll waren, mindestens halbe Höhe, rumgelaufen, hat so lange rabenschwarze Fingernägel gehabt und hat immer so einen Geruch von Stall an sich getragen. Und jeder hat gedacht, naja, das ist halt so ein. Und Er kam dann mit in unsere Jugendgruppe. Sein Aussehen begann sich zu verändern. Sein Geruch begann sich zu verändern. Er hat eine Berufsausbildung gemacht, wo er sagt, no, ich weiß nicht, ob ich den Hof übernehme oder nicht. Dann hat er Abendschule gemacht, dann hat er Matura nachgeholt und dann hat er Medizin studiert und ist heute Arzt im Westen Deutschlands. Aber das Geheimnis war, dass er durch die Begegnung mit Christus zum Glauben gefunden hat und der Knoten geplatzt ist in seinem Leben. Und dass aus etwas, wo jeder sagt, no, pff, aus dem wird nie was, Bauernstoff. Ein ganz brillanter, feiner Arzt geworden ist. Eine Familie mit 4 Kindern und sie gehen den Weg des Glaubens. Leider habe ich vor einem halben Jahr hatte man Nachricht geschrieben. Bei ihm wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. Und das wissen wir alle, dass das heißt, die Lebenserwartung ist nur noch knapp. Was ist der Reichtum einer Gemeinde? Nicht die perfekt abgestimmten Gottesdienste, nicht die tolle Musik oder die große Opferbereitschaft, sondern ob die Gnade Gottes verkündigt, gelebt und ergriffen. Das macht den Reichtum einer Gemeinde aus. Das Zweite, was ist ein Reichtum der Gemeinde? Paulus sagt, die Predigt von Christus. Nochmal, nicht darin besteht der Reichtum, dass lauter vornehme, makellose Bürger zusammenkommen. Das hat man leider oft verwechselt in der Geschichte, gerade in Europa. Man hat das Christentum mit Gutbürgerlichkeit auf eine Ebene gesetzt. Und die gute Bürgerlichkeit ist gleich, Christentum ist gleich. Versteht ihr? Und wie oft rümpften Leute die Nase, wenn Menschen mit dem negativen Ruf auftauchten, man sagt, na, die brauchten wir eigentlich nicht wirklich. Warum kommen die eigentlich? Wollen die Geld? Wollen die Unterstützung? Der Reichtum einer Gemeinde besteht darin, dass die Botschaft vom Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu kräftig hörbar wird. Und das setzt sich dann in 1. Korinther 1,18 fort, wo Paulus sagt, das Wort vom Kreuz, die Botschaft von Christus, ist okay, ich habe es im Kopf, ist eine Torheit, eine Dummheit für die Menschen in dieser Welt. Was soll einer, der am Kreuz hingerichtet wird, als Verbrecher in dieser Welt ausrichten? Ist uns das bewusst? Das Kreuz war ein Galgen, an den Verbrecher gehängt wurden. Und das war so eine schreckliche Hinrichtungsart, dass die Römer gesagt haben, ein römischer Staatsbürger darf keinesfalls gekreuzigt werden. Der wurde dann enthauptet. Das geht schneller. Weil die hingen bis zu einer Woche am Kreuz. Und sie haben im wahrsten Sinn des Wortes verreckt. Kann man sich nicht vorstellen. Nur Sklaven und Ausländer, die das Gesetz übertreten haben, hat man ans Kreuz gehängt. Und schon damals sagte man, wie soll ein Verbrecher, der am Kreuz gehängt wird, die Antwort auf die Probleme dieser Welt sein? Bitte, habt ihr nichts Besseres zu bringen? Und heute kriegen wir das Gleiche wieder gesagt. Wie soll einer, der am Kreuz hingerichtet wird, die Antwort sein auf die Probleme dieser Menschheit? Aber Paulus sagt, da, wo diese Botschaft gepredigt wird und wo den Menschen ergriffen wird, da geschieht Heil, da geschieht Erneuerung, da geschieht Veränderung. Weil dort am Kreuz der ganze Dreck und der Schmutz und das geflatterte Jause vom Schulkameraden auch hängt. Und ich darf neu anfangen. Das gibt es in keiner Religion dieser Welt. Dass Gott sagt, ich nehme euren Schmutz, euren Dreck und ihr dürft neu anfangen. Ja, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit denen, wer weiß, wie es weitergeht, die verloren gehen, die es nicht ergreifen. Aber für uns ist es eine Gotteskraft. Da, wo diese Botschaft Menschen trifft, sie herausreißt aus Gleichgültigkeit, aus Gottesferne, wo sie Menschen packt und ergreift, da geschieht eine Veränderung, die unglaublich ist. Und diese unübertroffene, einmalige Botschaft verfestigt sich in einer Gemeinde. Da, wo Menschen diese Predigt hören, ihr Folge leisten, zusammenkommen in einer Gemeinschaft, werden sie mit Gaben ausgestattet. Und zwar so reich, dass keine Gabe fehlt. Also wir müssen aufpassen, dass wir Gaben Gottes und Talente, die wir von Natur aus haben, nicht verwechseln miteinander. Talent ist das, was uns in die Wiege gelegt ist und die durch gute Erziehung und Ausbildung und Unterricht gefördert werden. Gaben, die sind mir nicht in die Wiege gelegt, sondern das Gaben sind das, was Gott mir durch seinen Geist schenkt, wenn ich mich im Glauben öffne. Und jeder Christ hat eine Gabe. Oder zwei. Keiner hat alle. Deswegen brauchen wir einander. Gott kann natürlich auch die Talente, die in der Natur angelegt sind, in unserem Leben, gebrauchen, wenn wir sie ihm zur Verfügung stellen. Und dann multiplizieren sie sich. Das ist das andere. Dass natürliche Talente sich im Glauben sozusagen doppeln oder multiplizieren, wenn wir sie Gott zur Verfügung stellen. Denk an Johannes Sebastian Bach, der große Musiker, der hat auf jedes Liedblatt, bevor er angefangen hat, geschrieben, Soli Deo Gloria, zur Ehre Gottes. Und dann hat er die wunderbarsten Choräle gedichtet. Tausende, aber tausende andere haben gedichtet und komponiert. Ja? Manche sind noch bekannt, manche sind vergessen. Aber da merkt man einen gewissen Unterschied. Ja? Wo Menschen der Predigt Folge leisten, werden sie mit Gaben ausgestattet. Und wo Gottes Wort klar verkündigt wird, fehlt es auch nicht an Gaben. Sagt Paulus, dann ist alles da. Wir müssen es nur wecken. Und wo sich die Botschaft von Jesus verfestigt, entsteht, und das ist etwas ganz Wichtiges heute in unserer Gesellschaft, eine lebendige Hoffnung. Man wartet auf die Wiederkunft Jesu und erwartet nicht die Lösung aller Probleme hier und jetzt. Von den Politikern, von den Wirtschaftstreibenden, von den was auch immer. Man erwartet die Lösung der Probleme in dieser Zeit von denen, die die Verantwortung haben. Und schimpft, dass sie das nicht schaffen. Na, wie auch, sie können es doch gar nicht. Menschen sterben. Können wir das die Ärzte schimpfen, dass die Menschen sterben? Das ist in uns angelegt. Die Ärzte können mit Gottes Hilfe und der Weisheit, die sie gelernt haben und der pharmazeutischen Forschung, manches zur Gesundung des Menschen beitragen, aber sie können das Sterben nicht aufhalten. Irgendwann kommt es. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Richtig, so ist es. Mein Sohn ist auch Arzt, deswegen darf ich das sagen. Und man verfällt nicht dem Materialismus, sondern erkennt, das große und Entscheidende erst noch kommt. Der Kern der wahre Reichtum einer Gemeinde, ja, jedes einzelnen Gliedes einer Gemeinschaft besteht darin, dass Menschen von der Botschaft Jesu ergriffen werden. Wie gut ist eine Gemeinde? Meine Antwort, wenn das jemand fragt, sagt, wird Christus gepredigt als der Gekreuzigte, Auferstandene und Wiederkommende? Oder wird ein weichgespültes Evangelium verkündigt? Weichgespült heißt, ja, Gott ist lieb. Ja? Und wo immer Liebe ist, da ist Gott und das müssen wir fördern. Das ist ein weichgespültes Evangelium. Das hat nichts mit der Botschaft des Neuen Testaments zu tun. Das hatten die Leute in Korinth erlebt, aus allen Schichten in dieser Großstadt, muss man sich vorstellen, die hatten über 100.000 Einwohner in Korinth. Das war eine Riesenstadt für damalige Zeit mit Riesenproblemen, sozialen Problemen, wirtschaftlichen Problemen in jeder Hinsicht. Und Menschen aus allen Schichten dieser Bevölkerung waren zum Glauben gekommen, haben die Botschaft von Jesus gehört, waren ihr gefolgt. vom Stadtkämmerer, der extra erwähnt wird, also Stadtkämmerer, Finanzminister der Stadt, bis zum einfachsten Sklaven, der im Hafen Schiffe geschleppt hat. Schlimmste Arbeit war, man hat Schiffe über den Berg gezogen auf die andere Seite, um die Umschiffung von der Südspitze Griechenlands zu gehen. Und da hat man einfach Sklaven, das war Sklavenarbeit, die haben sich zu Tode da geschunden. Schiffe über den Berg ziehen, ne? Mit Rollen. Ja, der dritte Reichtum, der hier erwähnt wird, die Treue Gottes. Worin besteht der Reichtum einer Gemeinde? Die Gnade Gottes, die Botschaft von Christus und die Treue Gottes, das dritte. Der wahre Reichtum, die Treue Gottes. Jesus sagt in Matthäus 16, die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen. Und in Johannes 10 sagt er, niemand soll sie, die auf mich hören, die mir folgen, aus meiner Hand reißen. Und der Vater, der sie mir gegeben hat, und ich sind eins. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Niemand und nichts auf dieser Welt kann dich aus der Hand Jesu und aus der Hand Gottes reißen. Nicht, weil du so toll bist und so ein toller Hecht, sondern weil Gott treu ist. Manchmal verwechseln wir das ein bisschen. Selbst unser Versagen, unsere zeitweilige Untreue, haben wir gerade gesungen, können seine Treue aufheben. Gott will zu uns halten. Warum eigentlich? Verdient habe ich das nicht. Und ich glaube, keiner von uns hat es verdient. Und trotzdem, in 2. Timotheus 2, Vers 3 sagt Paulus, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Treue ist ein Teil des Wesens Gottes. Und wenn er es etwas zusagt, dann hält er das auch. Ich sage euch ehrlich, das ist ein großer Trost für mich. Wenn mein Heil von meinem perfekten Leben, meiner perfekten Ehe, meinem perfekten Erziehungsstil als Vater abhängen würde, oh, dann müsste ich irgendwo in den Wald flüchten, in eine Höhle und für mich allein. Und dann, es hatte mal einer gedacht, ein Einsiedler, weil er immer wieder angeweckt ist und wütend geworden ist, dass er aus der Gemeinschaft der Menschen gehen muss in eine Höhle als Einsiedler. Und dann hatte fast nichts dabei zum Leben, nur das Allernötigste und einen Krug, wo er Wasser am Bach geschöpft hat, an der Quelle. Und so hat er versucht zu leben, fern von Menschen, damit er nicht an anderen und an sich unschuldig wird. Und dann ist er mit diesem Wasserkrug zur Quelle. Und der ist ihm umgefallen. Flug ausgeschossen, geschumpft wie ein Rohrspatz. Aber es war ja niemand schuld, außer ihm selber. Und dann sagt er, es nützt auch nichts. Ich muss in die Gemeinschaft der Menschen zurückgehen. Gott hält zu dem, der sich zu ihm bekennt. Er kann uns stärken, wo wir schwach zu werden drohen. Er kann uns bewahren in den Wirrnissen dieser Zeit. Und wir leben wirklich in einer wirren Zeit. Wenn ich jetzt mein Leben zurückverfolge, in einem kleinen Dorf in Süddeutschland aufgewachsen und wie die Menschen damals gelebt haben und von was sie gelebt haben. Und heute das digitale Zeitalter. Ich denke manchmal, ich bin im falschen Film. Das passt überhaupt nicht mehr. Und vieles andere mehr. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, sonst sind wir in der Politik gelandet. Und er kann uns behüten, wenn wir auskleiden und zu Scheitern drohen. Und er kann und will uns wieder aufrichten, wo wir versagen oder verzagen. Das gilt für die Gemeinde, das gilt ebenso für jeden Einzelnen von uns. Unser Reichtum besteht nicht, ich sage es nochmal, nicht in einem anständigen Leben oder in vielem Wissen oder tiefen Gedanken oder philosophischen Weisheiten, sondern unser Reichtum besteht in der Gnade Gottes, die wir ergriffen haben. In der Predigt von Christus, die unter uns lebendig ist, und in der Treue Gottes, der sich nicht verleugnen lässt, der treu ist. Amen.